Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Willkommen bei der Plattform auf Radio Free FM. Mein Name ist Rudi Arnold und bei uns heute zu Gast Heide Nonnenmacher. Sie ist Keramikkünstlerin. Hallo, Frau Nonnenmacher.
Hallo, Herr Arnold.
Frau Nonnenmacher, wir Nonnenmacher. Ich habe schon richtig geredet, aber manchmal merke ich, die Silben kommen dann noch nicht so richtig rüber. Also, Frau Nonnenmacher, wenn Sie sich mal bitte so ein ganz kleines bisschen vorstellen, dass die Leute draußen wissen, wer sitzt jetzt da eigentlich bei mir im Studio?
Ja, recht herzlichen Dank für die Einladung. Mein Name ist Heide Nonnenmacher, wie schon gesagt, und ich komme aus Nattheim. Das liegt im Kreis Heidenheim. Ich bin Keramikkünstlerin und arbeite hauptsächlich mit dem Material Porzellan. Meine Inspirationsquelle sind die wunderschönen Fossilien, die man in Nattheim findet und die auch im Museum ausgestellt sind, aus denen ich dann meine Werke und Objekte kreiere.
Wie sind Sie eigentlich zur Keramikkunst gekommen?
Das ist ein ganz langer Weg eigentlich. Ich habe schon als Kind sehr gerne, bei uns war es so eine Ziegelei, ich komme aus dem Remstal, mit Ton gearbeitet, fand es immer ganz spannend, dass dieses Material, das zuerst so wahnsinnig weich ist und geschmeidig, dann plötzlich hart wird. Und wenn es gebrannt ist, ist es natürlich fast so wie Glas, je nachdem, wie hoch die Brenntemperatur ist. Und das hat mich eigentlich immer fasziniert, diese verschiedenen Zustände. Und zum Porzellan kam ich, als ich zu einem Arbeitsstipendium 2001 nach Carla eingeladen wurde. Und Carla ist ja bekanntlich eine Porzellanmanufaktur. Und dieses Arbeitsstipendium hat mir natürlich noch viele andere Techniken eröffnet, von denen ich immer noch irgendwo zehre.
Dieses Carla, wo ist das? Oder was ist das? Sie haben gesagt Carla.
Carla.
Ja.
Carla ist eine Porzellanmanufaktur in der Nähe von Jena.
Ah, okay. Das sehen Sie wieder, ich bin da völlig unbeleckt. Ich habe da keine Ahnung, wo jetzt welche Manufaktur sitzt. Aber Sie haben doch da irgendwo eine Ausbildung machen müssen. Ich meine, man macht ja vielleicht irgendwo Abitur, man geht auf eine Hochschule. Wie ist denn das abgelaufen, bis Sie dann da eingestiegen sind?
Ja, ich habe Abitur gemacht und habe dann aber Kunst auf Lehramt gemacht. Auch da habe ich mich mehr der skulpturellen Seite hingezogen gefühlt, habe dann eben auch mit Keramik, Steinholz gearbeitet. Und wie gesagt, die Keramik zieht sich eigentlich durch mein Leben und die richtigen Techniken habe ich eben dann von Keramikern erlernt, die eben auch sozusagen eine Meisterausbildung hatten, so dass ich eben auch von der Fertigungsseite her genau Bescheid weiß, was machbar ist, was nicht machbar ist und wie verschiedene Dinge auch reagieren. Also wenn man zum Beispiel Glasuren macht, dann muss man auch sehr viel über Chemie Bescheid wissen und wissen, wie die verschiedenen Stoffe miteinander reagieren.
Sie haben also fürs Lehramt studiert. Sind Sie denn Lehrerin geworden oder haben Sie gesagt, nee, das ist doch nichts für mich?
Eigentlich ist es immer noch ein Teil meines Lebens. Ich mache also immer noch Workshops, gehe auch gern ins Ausland, habe dann schon einige Male auch an Unis unterrichtet. Gerade speziell im Ausland ist es so, wenn man da eingeladen wird und Workshops gibt oder sich vorstellt, ist es immer damit verbunden, dass man auch Studenten einiges zeigt. Und da kommt natürlich diese Ausbildung mir immer, also wirklich ist das immer wieder eigentlich eine Freude, wenn ich darauf zurückgreifen kann, wie ich das didaktisch, methodisch aufbauen kann.
Aber im Schuldienst sind Sie nicht gelandet?
Ich bin eigentlich jetzt immer nur freiberuflich.
Ja, ja, nur ist ja jetzt
tätig in der Richtung, ja.
Hätte ja sein können, dass Sie sagen, Sie hätten ein paar Jahre irgendwo im Gymnasium oder so mal Kunst unterrichtet oder
so. Ja, sowas. Ja, ich hatte das schon. So. Ich habe sieben Jahre habe ich das schon gemacht.
Immerhin. Ja. Und dann haben Sie sich auch was anderes. Wo studiert man denn eigentlich diese, oder wo haben Sie denn dann studiert, diese Lehramtsgeschichte?
Ich habe in Schwäbisch Gmünd an der PH studiert und dann danach eben bei einer Keramikmeisterin, die keramischen Techniken, auch das Drehen an der Töpferscheibe etc. erlernt. Ja, was ich noch sagen wollte, ist eigentlich, dass ich 14 Jahre lang den Verband für angewandte Kunst geleitet habe, den Bund der Kunsthandwerker Baden-Württemberg. Und in diesem Verband sind verschiedene Gewerke mit dabei. Also es gibt nicht nur die Keramik, es gibt Glas, es gibt Schmuck, es gibt Textil, es gibt Holz, Papier, Puppenbau, Leder. Also alle Gewerke sind da vertreten. Und das war natürlich auch eine ganz wichtige Erfahrung für mich, dass man auch in die anderen Gewerke mal reinschauen konnte, sich mit den Kollegen unterhalten, mal schauen, was sie so machen und was sie für Intentionen haben in ihrer Arbeit. Das war eigentlich auch ein ganz wichtiger Baustein in meinem Leben.
Und Sie haben sich jetzt also für die Keramik entschieden, das haben wir ja schon ein paar Mal gehört. Ich sage es jetzt nur nochmal für die Leute, die ein kleines bisschen später eingeschaltet haben. Ja, Keramikhandwerk oder Keramikkunst, Kunsthandwerk, das ist das, was Sie machen. Und Kunst lebt ja also auch von der Inspiration. Was sind so Ihre Inspirationsquellen?
Ich habe schon erwähnt, dass ich aus Nattheim komme und Nattheim ist ein Ort mit einer wunderbaren Fundstelle für Fossilien aus dem Jurameer. Also da gehen wir jetzt 140 Millionen Jahre zurück. Und es ist zusammen mit Gerstetten eigentlich der einzige Ort auf der Welt, wo man diese Petrifakten in so einem total tollen Verfassung findet und sie aus dem Kalkstein herauslösen kann. Also das heißt, die Fossilien sind aus Siliziumdioxid und somit greift dann die Salzsäure, die man dazu verwendet, um den Kalkstein abzulösen, greift die Fossilie nicht an. Und diese Fossilien sind, muss wirklich sagen, überall auf der Welt in Naturkundemuseen ausgestellt. Also wenn man über das Jurameer was dokumentieren möchte, dann geht man nach Nattheim oder Gerstetten aus dem Kreis Heidenheim und holt sich dort die Fossilien.
Also weltweit einzigartig, wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe. Und Sie haben so einen schönen Begriff genannt, Petrafakt. Also klar, man kann es zusammensetzen. Artefakte sind Kunstgegenstände und Petrafakte sind Steingegenstände, wenn man es jetzt sinngemäß übersetzt. Also Dinge, die eben aus Stein sind, die man dann so findet. Und Sie haben es jetzt ja gerade erklärt, wie man das dann zunächst mal aufarbeitet, um die da, ja, ich sag mal, sichtbar rauszulösen.
So, genau. Und diese Tatsache natürlich, dass wir the world famous objects da haben, hat mich eigentlich so fasziniert, dass ich mich vor 20 Jahren ungefähr mit diesem Thema einfach befasst habe. Und seither arbeite ich eben an Strukturen, an Objekten mit unterschiedlichen Strukturen, die ich eben im Original an diesen Versteinerungen sehe.
Ja. Wie sehen diese Versteinerungen aus? Kann man die irgendwie beschreiben? Sind es Korallen, Schnecken, Ammoniten? Da gibt's ja Haufen weißes Zeug.
Aus dem Jurameer hat man hauptsächlich, also aus dem Weißjura, hauptsächlich die verschiedensten Korallenformen und Seeigel gefunden. Auch zum Teil noch Seelilien, also ganze Blöcke. Da gibt's Korallenstücke, riesengroß, und es ist wahnsinnig faszinierend, sich mal mit dieser Sache auseinanderzusetzen.
Das muss doch dann aber ein warmes Meer gewesen sein, ja, dass solche Sachen da.
Ungefähr so wie heute das Rote Meer oder the Great Barrier Reef oder sowas. Also ich meine, das ist ja jetzt heute, hat man die Korallen an einer anderen Stelle auf der Welt. Und das ist natürlich auch so ein Thema von mir, dass ich eben sage, in Nattheim ist es vor 140 Millionen Jahren ausgestorben. Jetzt hat man das gleiche Problem durch den Klimawandel in der Südsee. Denn die Korallen, die können sich noch etwas verändern, wenn das Wasser steigt. Da können sie wachsen. Aber wenn das Wasser sich erwärmt, da sind sie sehr empfindlich, weil die gehen immer eine Symbiose mit Algen ein. Und die Algen sterben ab einer gewissen Temperatur ab und dann können sie keine Farbe mehr bilden.
Ach so.
Und deshalb spricht man ja auch da von dieser Korallenbleiche.
Wie ist denn das dann? Also, weiß man das noch, wie das damals in dieser Jura-Zeit war? Warum sind die da abgestorben? Ist das auch wärmer geworden?
Ja, das ist auch eine Klimaveränderung gewesen.
Also, obwohl es schon warm war, ist es noch wärmer geworden.
Ja.
Und dann ist das mehr oder weniger, ja, sagen wir mal, krass ausgetrocknet.
So, ja, das sind unterschiedliche Sachen. Bei den Sauriern sagt man, da ist zum Beispiel vielleicht ein Meteor runtergegangen und durch diese Sache der Vulkanausbruch. Und da verändert sich ja auch vieles. Also das kann sich auf der Welt dann plötzlich, kommt die Sonne nicht mehr durch oder wird es zu kalt oder zu warm. Und von der Seite her, das gibt verschiedene Umweltkatastrophen, wo einfach diese partielle Welt sozusagen kaputt geht. Aber man sieht, dass die Natur sich eben immer wieder regeneriert und mutiert und irgendwie wieder was Neues schafft. Und jetzt finden wir die Korallen an einer ganz anderen Stelle. Ja.
Aber aussehen tun die noch ähnlich, oder?
Ja. Die sehen fast gleich aus, Also man kann die Korallen, also nicht alle Arten, aber sehr viele Arten auch heute noch finden.
Und wenn man jetzt die aus dem Jura, da gibt es doch sicher irgendwo Museen hier auch in der Gegend.
Nattheim, ja, in Nattheim haben wir ein Museum.
Das heißt, man fährt da Richtung Heidenheim.
Ja.
Und
das ist immer sonntags geöffnet.
Das ist sonntags geöffnet, okay. Und da kann man das dann angucken und wahrscheinlich dann auch so ein bisschen Beschreibung, die zeitliche Einordnung, solche Dinge kann man dann da nachlesen. Und wir haben vorher drüber geredet, wo so eigentlich ihre Inspirationsquellen sind. Und das ist das sind Fossilienfunde oder vor allem Korallenfunde in der Gegend von Nattheim und in Gerstetten auch. Und das, habe ich mir sagen lassen, ist weltweit einmalig und die ganzen Sachen, Artefakte, Petrafakte, wie sie es genannt haben, die sind um die 140 Millionen Jahre alt und stammen aus Jura. Ja, jetzt sind die Inspirationsquellen da. Sie haben diese Korallen vor sich. Und jetzt ist natürlich der nächste Schritt. Und das ist eigentlich, denke ich, immer das Schwierigste. Also zumindest für mich, wenn man da so was Künstlerisches macht. Also ich sage, okay, was möchte ich jetzt eigentlich mit diesen Korallen machen oder möchte ich ähnlich wie die Korallen machen und was will ich damit aussagen? Also so richtig kriege ich es jetzt gar nicht in eine geschlossene Frage rein, aber ich denke, Sie lachen, Sie wissen, was ich meine. Ja, also klar, es ist das Schwierigste, es ist die schwierigste Geschichte, ja. Da ist was ganz Tolles. Ich habe auch schon manchmal Materialien, also so Kunststoffgeschichten gefunden, dachte, wow, was ist das, was Tolles? Und dann denke ich, ja, was mache ich jetzt damit?
Ja, ich glaube, vor dieser Frage stehen immer viele, oder das ist auch die Frage, die man sozusagen im Kunstunterricht dann immer hat. Man möchte natürlich auch was Einzigartiges erschaffen. Und letztendlich ist es schon so, man braucht diese Inspirationsquelle. Und wenn man diese Korallen oder diese Versteinerungen anschaut oder auch die richtigen Korallen anschaut, dann erkennt man plötzlich, dass die Strukturen, die auf diesen Korallen drauf sind, einem nicht fremd sind. Also die kommen zum Beispiel genauso in der Botanik vor, die kommen im Mikro-Makrokosmos, in unseren Zellstrukturen, in unseren im Knochenaufbau und so weiter, kommen die gleichen Strukturen vor. Also die Natur erfindet sich da nicht immer neu, sondern sie mutiert leicht und passt sich dann dem Material an. Und das fand ich eigentlich auch eine ganz spannende Sache. Und was macht man jetzt mit dieser Sache? Das geht dann so vor sich, dass man dann Zeichnungen macht und kleine Modelle macht und sich überlegt, wie kann ich die Sache so umsetzen, weil ich ja auch eine Aussage machen möchte. Ich möchte ja diese Koralle oder den Seeigel jetzt nicht eins zu eins nachbauen, dann müsste ich eine Form bauen, das Gießen, das ist eine industrielle Fertigung, das ist kein künstlerischer Prozess. Deshalb gehe ich so vor, dass ich eben zuerst mal eine Zeichnung habe und vielleicht mal ein kleines Modell mache und dann wird es so langsam konkret. Und das findet aber alles eigentlich im Gehirn statt. Und wenn man dann nachher da sitzt, dann hat man ein zweites Gehirn. Das sind die Hände, die dann einfach auch manchmal was anders machen. Und das ist so wie bei jedem künstlerischen Prozess, vielleicht auch bei Ihnen, wenn Sie irgendwo so eine Tonsendung machen oder zusammenschneiden und so weiter. Man macht etwas und lässt es dann auch ruhen, überlegt nochmal, ist das okay? Kann ich das so weitermachen oder muss ich das modifizieren? Und letztendlich, also momentan arbeite ich hauptsächlich an der Geschichte mit der Klimaveränderung, dass die Korallen eben am Aussterben wieder sind. Und wie könnten Sie diese Korallen jetzt mutieren? Ja, ich meine, die Natur hat diese Fähigkeit, dass sie mutiert. Und vielleicht brauchen sie irgendwann ihre Algen nicht mehr, um die Farben zu bilden und weiterleben zu können mit dieser Photosynthese. Findet die Natur eine andere Möglichkeit. Und das ist der künstlerische Prozess zum Beispiel, dass man dann einfach sagt, okay, lasse schwarz werden oder lasse grün werden, dann brauchen sie die eine andere Farbe oder gar keine Farbe haben. Vielleicht können sie dann leben. Also so das ist dann irreal, surreal eigentlich, aber ich denke, das ist die Freiheit des Künstlers. A, die Form zu modifizieren, so dass man zum Beispiel sagt, irgendwas, was so in Millimetergröße ist, oder halb Millimeter Größe ist, dass man das aufbläht bis zu 50 Zentimeter und dann mit so einer ähnlichen Struktur überzieht und dann eben auch mit der Farbe spielt.
Das heißt also so, Mutation, das ist also im Moment, wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, so gerade Ihr Anliegen, das irgendwie rüberzubringen oder Überlegungen in Richtung Mutation. Also das Mutation muss ja jetzt nicht immer was Negatives sein, wie im Moment bei diesen ganzen Virengeschichten. Eine Mutation kann ja auch eine positive Geschichte sein.
Ja, ich sehe sich jetzt in diesem Fall eher als positive Sache an, weil das auch dem künstlerischen Prozess mehr Freiheit gibt.
Sie haben also so eine Utopie im Sinne von Eutopos, der schöne Ort, und wie können die Mutationen dann zu positiv betrachtet zu was Besserem kommen. Das ist so ihr künstlerischer Ansatz.
Genau, und eigentlich dann auch in der Installation nachher selber. Also es muss nicht immer nur ein Objekt sein, sondern das können dann zwei, drei sein, noch Wandgebilde dazu, die dann auch in Interaktion zueinander treten. Und da kann man natürlich noch einen viel stärkeren Ausdruck mit reinbringen.
Jetzt haben Sie den Begriff Installation genannt. Das heißt, Sie machen, Installation ist ja so ein bisschen was, nicht ein bisschen was, das ist ja eine Art der Ausstellung, bei der man Sachen zusammenstellt, wenn ich das jetzt richtig verstehe, und die dann aber vielleicht interagieren. Also wenn das Zeug nur dasteht, ist es zumindest in meinem Verständnis, ist halt eine Ausstellung. An der Installation ist für mich ein bisschen mehr. Da ist Interaktion dabei, solche Dinge. Was verstehen Sie unter Installation?
Das haben Sie schon sehr richtig interpretiert. Also die einfach so die Dinge nur hinzustellen, das ist eine Ausstellung. Aber heutzutage gehen eben oftmals also solche Dinge nicht. Also meistens setzt man sich ein Thema auch wenn man mit anderen zusammenarbeitet und versucht, in diesem Thema zu arbeiten und nachher die Objekte so zusammenzustellen, dass es eben eine Aussage gibt.
Und wo haben Sie denn jetzt Ihre letzte Installation gemacht?
Ich mache zurzeit.
Ach so, Sie planen gerade.
Ich plane zurzeit etwas. Das wird Ende Mai bei mir in meinen Räumlichkeiten ausgestellt. Und zwar nochmal mit einer Keramikkünstlerin zusammen und einem Möbelbauer. Das ist die Elisa Stützle-Siegsmund und der Kevin Gerstmeier aus der Nähe von Gerstetten. Und wir versuchen, so eine kleine Sinfonie zu machen, wie Keramik mit Möbelbau zusammen agieren kann.
Das hört sich wirklich spannend an. Sie haben also jetzt so ein, was heißt, jeder Mensch haben, der also künstlerisch zumindest im großen Stil arbeitet. Sie haben also ein Atelier. Wie groß ist denn das? Was haben Sie da alles für Sachen drin? Das ist jetzt klar wieder ein Nebenschauplatz, aber mich interessiert jetzt einfach, wie sieht denn so Ihr, Sie haben da wahrscheinlich irgendwelche Öfen drin oder Ofen. Wie sieht denn Ihr Atelier so aus? Willst du mal ganz kurz beschreiben?
Also ich habe einen absoluten Luxus, dass Wohnen und Arbeiten zusammen ist. Mein Atelier ist in einem ganz, ganz, ganz alten Bauernhaus aus dem 18. Jahrhundert, mit sehr niedrigen Räumlichkeiten und der Ofen steht da außerhalb. Im Neubau, in dem ich wohne, ist im Eingangsbereich ein größerer Raum, der auch als Ausstellungsraum dient. Und indem ich dann zweimal im Jahr auch Ausstellungen stattfinden lasse.
Da ist diese Ausstellung geplant?
Ja, die fängt Ende April an und geht dann bis zum Muttertag.
Und da geht es also um Ihre Kunst?
Da geht es eben um dieses Thema, wie kann ich Keramik im Möbelbau einsetzen? Also das, wenn ich jetzt dieses Thema Ihnen wahrscheinlich stelle oder jemand anderem, der wird dann eben sagen, okay, dann machen wir ein Mosaik auf das Tischle oder sowas, ja. Und das wollten wir natürlich nicht. Also ich verrate jetzt nicht, was wir gemacht haben, aber ich glaube, wir haben ganz interessante Dinge jetzt ausprobiert. Und ja, wer Lust und Zeit hat, ist gerne eingeladen, aber natürlich jetzt in Corona-Zeiten wahrscheinlich braucht man eine Anmeldung, dass man einfach dann telefonisch sich anmeldet.
Muss man gucken, ja. Ja, Frau Nonnenmacher, wir haben es jetzt so ein bisschen gehört, Inspirationsquellen, die Aussagen, die Sie anstreben. Sie haben auch erzählt, dass es demnächst eine Ausstellung bei Ihnen im Atelier geben wird, zusammen mit einer anderen Künstlerin und einem Möbelbauer. Also eine ganz interessante Geschichte, was Keramikkunst mit Möbelbau zu tun hat. Da kann man also schon mal gespannt sein. Ja, bleiben wir mal vielleicht bei Werken, die Sie schon gemacht haben, also die neuen. Das soll ja eine Überraschung werden, klar. Und mir wäre es jetzt einfach recht, wenn Sie mal an irgendeinem Beispiel aus Ihrer, nämlich an ziemlich vielfältigen Tätigkeit, ein Objekt mal von der Entstehung, also von dem vielleicht erste Zeichnungen oder was hat sie jetzt da, welche Koralle oder welcher Seeigel hat sie jetzt da angesprochen, bis nachher das fertige Kunstprodukt dann da war. Und wenn ich irgendwas nicht richtig verstanden habe, dann frage ich natürlich wieder nach.
Ja, also es ist natürlich sehr schwierig, etwas zu beschreiben, das niemand sehen kann. Das ist unglaublich, aber wir sind im Radio und dann muss ich das jetzt irgendwie versuchen. Also stellen Sie sich einfach mal vor, ich gehe mal wirklich in diesen Mikrokosmos rein, zu den Radiolarien, die so nur so ein Millimeter groß sind, die eben in der Südsee auch leben. Und diese Radiolarien haben unheimlich schöne verschiedene Formen. Ich habe dann so eine amorphe Form mir ausgesucht und habe die zuerst mit einem, also zuerst habe ich sie gezeichnet und mir überlegt, wie soll sie ungefähr aussehen. Und danach habe ich einen ganz großen Luftballon genommen und den abgebunden, so dass eben Kanten und Einschnitte entstehen. Um diese Form herum habe ich dann den Ton gebaut. Mhm. Oder das Porzellan.
Aha. Jetzt muss ich mal ganz kurz noch erklären. Es geht mir ja auch immer so, wenn man was erzählt und man ist selber so in der Materie drin. Radiolarien, das sind ja so Strahlentierchen.
Strahlentierchen,
also
genau.
So sternförmige Sachen, dass man sich vorstellen kann, wie sowas ganz grob aussieht.
Also die Tentakel habe ich weggelassen. Ich habe eben nur den Körper genommen. Mhm. Und das war eben dann so eine amorphe Form, die dann zum Schluss war sie dann 50 Zentimeter auf 30, auf 20 ungefähr.
Und das haben Sie dann mit dem Luftballon umhüllt? Oder?
Umhüllt und eben das abgeformt und dann nachher die Teile wieder zusammengesetzt.
Aha. Und der Luftballon, der ist ja dann weg.
das muss schon ein stabileres Teil sein. Das darf man auch nicht ganz aufpumpen, sonst kann man es auch nicht abbinden.
Ja, ja, ja. Ja.
Also da muss man schon dann das richtige Material dazu haben. Aber es muss man sich einfach so vorstellen, dass wenn man jetzt so einen größeren Ball hätte, der einfach flexibel ist und den bindet man dann ab. In gewisser Hinsicht.
Ja.
Und dann hat man gewisse Kugelsegmente, könnte ich vielleicht sagen. Ja. Und diese Kugelsegmente baut man dann irgendwo wieder zusammen zu einem Körper.
Und das ist dann eben auch so inspiriert von diesen Radiolarien.
Genau.
Also im Prinzip ein riesiges, das ist ja 50 Zentimeter groß, ein riesiges mutiertes Radiolarium.
Ja, natürlich, weil das eben aufgeblasen ist, ist eine ganz andere Dimension. Und natürlich auch nicht abgebildet, sondern einfach auch von mir überlegt und gestaltet, in welche Richtung es gehen könnte.
Mhm.
Und dann das Wichtigste bei meinen Sachen ist, dass ich eben immer eine sehr filigrane Oberfläche auf diese Körper mache. Und in diesem Fall habe ich dann kleine kraterförmige Oberflächen drauf gemacht, die ich mit Watte sozusagen, wo ich Watte umhüllt habe mit Porzellan, sodass da so eine kraterförmige Oberfläche letztendlich entsteht.
Also hat es nur einen optischen Hintergrund oder hat diese Art Kunst auch die Aufgabe, ich sage jetzt mal, haptische Effekte auszulösen, dass die Leute, es gibt ja immer den Spruch, es ist verboten zu berühren, die Figuren und so weiter. Nee, also ich denke jetzt aber an so haptische Sachen, wenn ich jetzt da gerade das so höre, was Sie da machen.
Es ist einerseits natürlich eine haptische Geschichte und andererseits auch eine optische Sache, weil sie haben so wie so kleine fraktale Elemente, die millionenfach aneinander gesetzt sind. Nachher sieht es aus, wenn man die Augen zumacht, weil das vielleicht nicht ganz so tief ist, wie so eine Struktur von einem Hornissennest.
Mhm. Und Sie überziehen das dann am Schluss oder wie geht das dann weiter? Da tut man ja irgendwie, wenn die Struktur fertig ist, gut, man
dann wird es gebrannt.
Dann wird es gebrannt und dann hat man ja die Möglichkeit, es kann so bleiben oder man tut dann irgendwie noch was, ich weiß
nicht. Nee, das bleibt so.
Das bleibt dann
das
so.
Das bleibt so, ja. Also ich habe auch schon die Hornissen, so ein Hornissennest in Porzellan getaucht und gebrannt. Geht auch. Aber das ist so eine gewisse Sache. Man muss dann schon auch noch mal eine Verfremdung einbauen. Also man kann das mal machen für eine Dokumentation. Hier ist dieses Nest. Dann habe ich es verfremdet, indem ich das in Porzellan getaucht habe, in flüssiges Porzellan gebrannt. Dann wird es kleiner. Und dann das nächste ist eben, wie verwende ich jetzt diese Strukturen, die auch bei den Korallen vorkommen, auf meinen Objekten.
Mhm. Klar.
Also das ist so ein Entstehungsprozess oder auch wie so eine Art Mutation oder wo man dann sieht, von woher kommt's und wohin geht's.
Ja. Und wenn Sie eine Installation machen, klar, dann müssen Sie sich dann noch überlegen, was mache ich jetzt da dazu, was passt jetzt da, dass da was draus wird. Haben Sie eigentlich schon gelegentlich die Sachen dann angemalt oder, blöde Frage, Sie haben vorher gesagt, es bleibt so, aber könnte ja trotzdem sein, dass Sie mal so Sachen auch angemalt haben.
Bemalt nicht, aber ich färbe manchmal das Porzellan ein. Oder ich habe auch schon Porzellan beflockt.
Was ist denn das?
Ja, also das kennen Sie von den Zirkelkästchen und so, diese Beflockung oder Reiterhelm hat eine Beflockung.
Ach so, jetzt.
Und da gibt's, also das hat auch Carla entwickelt, einen Spezialkleber für Porzellan, mit dem man eben auch die Beflockung auf das Porzellan aufbringen kann.
Das, was ist die Beflockung?
Das ist Kunststoff, elektrostatisch. Also da wird das Objekt elektrostatisch aufgeladen und dann werden diese ganz feinen Härchen quasi auf das Objekt draufgeblasen oder ganz leicht draufgeblasen und dann stehen die auch richtig aneinander.
Und das heißt, an dieses Objekt muss ich also vorher, ich weiß nicht, ein paar tausend Volt anschließen oder wie? Oder irgendwie aufladen?
Da gibt es ein spezielles, also das habe ich von einer Firma, kann man das ausleihen, dieses Gerät. Also das ist nicht gefährlich. Also ich habe jetzt nicht gefragt, wie viel Spannung das Ganze hat. Aber das Porzellan selber wird eben bei 1275 Grad gebrannt. Und dann danach kann man eben auch so eine Verfremdung noch anbringen.
Okay, jetzt weiß ich, was diese Beflockung ist. Also muss ich ja nicht, klar. Also jetzt lebt ja die Kunst nicht nur vom Künstler allein und von den Zuschauern, sondern was ganz wichtig ist, das ist natürlich auch der künstlerische Austausch. Sie haben es ja ganz am Anfang mal so ein bisschen angesprochen, Symposien also irgendwelche Workshops machen, solche Dinge. Da sieht's ja jetzt ein kleines bisschen, schlecht. Das ist noch ein sehr, sehr vorsichtiges Wort. Es fallen vielleicht internationale Symposien aus, Ausstellungen kann man nicht machen. Wie geht's Ihnen da? Was machen Sie da?
Ja, das ist alles sehr bedauerlich momentan, aber es gibt trotzdem Möglichkeiten. Also ich hatte letztes Jahr die grandiose Möglichkeit, ein Online-Symposium zu machen in Changchun in Nordchina. Und es war dann auch verbunden mit einer internationalen Ausstellung in Peking. Auch dies wurde online gestellt. Die Eröffnung war natürlich schon mit Menschen und auch Vorträge waren da und man konnte sich da einfach dazuschalten. Also ich fand es schon spannend. Natürlich auch bedauerlicherweise für mich und viele andere Künstler natürlich schon, dass wir uns nicht sahen. Also wir haben uns gesehen, aber dass wir nicht persönlich so sprechen konnten und auch den direkten Austausch hatten und auch nicht zusammenarbeiten konnten. Weil durch das Arbeiten kommt man natürlich mit diesen Menschen, mit den anderen Kollegen ganz anders ins Gespräch und man kann natürlich auch viele, viele Erfahrungen da austauschen, auch vielleicht neue Projekte wieder generieren und letztendlich ist das eine wunderbare Sache, von der ich auch immer lebe, weil das ist auch so ein Pool an Inspirationsquelle und viele Sachen, die ich auch von Kollegen und Kolleginnen gelernt habe, habe ich dann nachher vielleicht auch in irgendwelchen Workshops wieder zum Teil eingesetzt, weil ich mache einen sehr freien Unterricht mit, der mehr oder weniger schon ein Thema hat, aber auch immer eine große Spielwiese beinhaltet. Und manchmal kommt man dann eben in so Grenzbereiche und da bin ich immer ganz froh, wenn ich den Erfahrungsschatz von den anderen Kollegen habe, wo ich dann sage, okay, du arbeitest so und so und da könnte ich mir noch vorstellen, dass du dies oder jenes noch mit anreißt oder ausprobierst.
Ja, und das ist natürlich besonders schwierig. Also online, Sie arbeiten ja mit Skulpturen, also dreidimensionalen. Mhm. Da ist es natürlich erst recht nicht leicht. Ich meine, wenn man jetzt ein Gemälde macht, ist vielleicht ein bisschen leichter. Aber ich kann es schon nachvollziehen. Man möchte ja mit dem anderen Künstler, Künstlerin vor seinem oder ihrem Objekt stehen und das dann diskutieren und drumherum laufen. Vielleicht, wenn es was Größeres ist und dann über die Struktur sprechen. Das geht ja online so gut wie gar nicht.
Ja.
Also da sehe ich ja auch diese Feinheiten, wie Sie es vorher genannt haben, diese Mikro, das sieht man dann nicht. Das kommt ja nicht rüber.
Das kommt nicht rüber. Und auch, wir hatten uns natürlich jeder vorgestellt, wir haben eine kleine Präsentation gemacht, aber normalerweise ist es, wenn man in so einem Symposium ist, ist es meistens eine Stunde, wo man da sich präsentiert, wo man auch sein Land vorstellt, die anderen Kollegen aus diesem Land vorstellt, was die so machen. Weil man muss ja davon ausgehen, wenn jetzt jemand aus Australien, Afrika, Südamerika dabei ist, der kennt die deutsche Keramik zum Beispiel gar nicht.
Ja, und dann fällt natürlich eine Geschichte auch weg und das ist halt, sagen wir mal, das gemeinsame Essen, man darf es ja nicht vergessen, ja. Oder abends weggehen. Ich meine, ich nehme es jetzt mal so ein bisschen flapsig, sage ich, Psoffen macht's auch, aber Online-Besäufnis ist halt nicht das, was man dann so will. Man möchte dann vielleicht mit den Leuten doch noch ein kleines bisschen zum Beispiel Peking ziehen.
Ja. Ja,
und sagen, also wenn jetzt Künstler aus China da sind, die können einem da schon so Ecken zeigen, dass die erweitert die Erfahrungen, wo einem vielleicht auch wieder eine Inspiration gibt, wenn man da irgend so Gebäude, Salzsäule, was auch immer sieht. Und ich denke, das ist schon eine Schlimmes.
Ja, und es ist ja meistens auch noch mit einem Ausflug verbunden, oder wenn man dort ist, dass einem die Menschen dann oder die Organisatoren dann irgendwann mal auch ihr Land zeigen. Man erfährt zum Teil eben, wie ist die Ausbildung, wie läuft es in den Universitäten ab, wie sind die Galerien aufgestellt, wie und so weiter und so fort. Ja, also da gibt es so unterschiedliche Dinge in jedem Land. Und dies zu erfahren, das ist natürlich über online nicht möglich. Also da muss man wirklich 4 Wochen oder 6 Wochen, manchmal auch 2 Monate. Ich war mal zweimal drei oder also einmal 3 Monate und einmal 2 Monate weg. Das eine war dann Taiwan. Und das sind ganz andere Dinge. Man lebt dort richtig, ja. Man kommt dann auch mit der Normalbevölkerung in Kontakt. Man isst eben nur dieses Essen. Man geht auf den Markt, man kauft ein. Und das ist nochmal eine ganz andere Geschichte.
Also so Studienaufenthalte oder
ja.
Heißt es Residency? Oder
das ist Artist in Residence, ja.
Artist in Residence.
Ja, ja. Mhm. In Japan hatte ich das für 2 Monate. Wow. In China für 6 Wochen. Und das sind schon schöne Momente, weil vieles ist dann auch so ganz fremd von unserer Kultur. Und man ist dann wirklich dann diese Langnase und jeder guckt einen an und man ist ja. sozusagen ein Fremdkörper.
Wie kann eine Frau so groß sein, gell? So ungefähr.
Und dann noch rote Haare haben, ja.
Oder, na gut, ich wollte auch mal nach Japan so urlaubsmäßig, aber ich habe es bisher nicht geschafft, aber ich weiß genau, wenn man da 1,86 ist, passt man da überhaupt den Zug? Nein. Nee, egal. Frau Lundmacher, ein letztes Kapitel haben wir noch. Ich habe es ja schon bei unserer Vorbesprechung gesagt. Jetzt kommt die Standardfrage von mir. Was habe ich vergessen zu fragen, beziehungsweise was wollen Sie jetzt eigentlich noch loswerden?
Ja, also ich denke, es gibt nichts, was Sie vergessen haben, weil es liegt ja auch an Ihnen, was Sie wissen wollten. Und letztendlich hat man das Thema Keramik und auch meine Keramikkunst ganz gut, glaube ich, beschrieben. Auch der Unterricht kam mit dazu. Was ich vielleicht noch sagen möchte, wer sich wirklich für die Keramik interessiert, der hat dieses Wochenende die Gelegenheit, in ganz Deutschland Keramiker zu besuchen. Und zwar gibt's in ganz Deutschland jetzt oder hauptsächlich in Baden-Württemberg. Also Baden-Württemberg hat auf jeden Fall jetzt geöffnet. Das war bis vor ein paar Tagen nicht klar. Den Tag der offenen Töpferei. Auch ich mache auf. Also wer Lust und Zeit hat oder aus der Region ist, kann sich gerne anmelden bei mir, telefonisch anmelden, über die Website eine E-Mail
also,
schreiben.
Also und jetzt Website, wie heißt die?
Das ist www.nonnenmacher-design.de.
Also www.nonnenmacher-design.de und da steht dann alles drauf, Anfahrtskizze, alles.
Ja, also ich habe erst gestern jetzt diese Genehmigung bekommen, dass ich Werbung machen darf. Es wird heute Abend wahrscheinlich ein Newsletter rauskommen, aber die E-Mail-Adresse steht auf jeden Fall auf der Website und wer Interesse hat, kann gerne am Samstag oder Sonntag von 10 bis 18 Uhr vorbeischauen.
Ja, das ist doch eine schöne Geschichte. Also, wenn euch das Ganze interessiert hat, wenn ihr es spannend fandet, was ich auch stark hoffe, was die Frau Nonnenmacher macht, dann schaut auf die Homepage und besucht sie. Das war die Plattform auf Radio Free FM. Mein Name ist Rudi Arnold. Macht's gut.